sich.
Entnommen, die Kapila Dev seiner Mutter Devahuti gegeben hat. Der Herr Wort, meine liebe Mutter, Gottgeweihte, die solche transzendentalen Reichtümer empfangen haben, werden sie niemals verlieren. Weder Waffen noch der Wandel der Zeit können solche Reichtümer zerstören. Weil die Gottgeweihten mich als ihren Freund, ihren Verwandten, ihren Sohn, ihren Lehrer, ihren wohlmeinenden Freund und ihre höchste Gottheit angenommen haben, können sie niemals um ihre Besitztümer gebracht werden. Was ist denn das für ein Geräusch denn? Ja. Nina Hagen häkelt auch gerade Mützen für Nishinga Priyas kugelsichere Weste. Die verkauft sie per Internet und sammelt so eine kugelsichere Weste für Nishinga Priya. Hare Krishna. Solche ungewöhnlichen Dinge gibt es auch. Die ist so begeistert von Nishinga Priya als ihre Freundin, die tut alles für sie. Es heißt in der Bhagavad Gita, dass man sich Kraft frommer Werke zu den höchsten Planetensystemen, sogar bis Brahmaloka erheben mag, dass man aber wieder auf diese Erde zurückkehrt, um ein neues Leben von Tätigkeiten zu beginnen, wenn die Wirkungen solcher frommen Werke aufgebraucht sind. Also, selbst wenn man zu einem höheren Planetensystem erhoben wird, um Genuss und ein langes Leben zu erfahren, hat man immer noch keinen dauerhaften Zustand erreicht. Was aber die Gottgeweihten betrifft, so werden ihre Besitztümer, die Erlangung hingebungsvollen Dienstes und sogar auf diesem Planeten die daraus folgende manche unserer deutschen Bücher sind nicht so klar. Also ich lese nochmal. Was aber die Gottgeweihten betrifft, so werden ihre Besitztümer, das heißt die Erlangung hingebungsvollen Dienstes und sogar auf diesem Planeten der daraus folgende Reichtum von Vaikuntha, niemals zerstört. In diesem Vers spricht Kapila Dev seine Mutter Ashanta Rupa an, was darauf hindeutet, dass die Reichtümer von Gottgeweihten unvergänglich sind. Weil Gottgeweihte ewig in der Vaikuntha-Atmosphäre verankert sind, die man Shantarupa nennt. Da sie sich in der Erscheinungsweise reiner Tugend befinden, ungestört durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Wenn man einmal im hingebungsvollen Dienst des Herrn gefestigt ist, kann die Stellung transzendentalen Dienstes, die man erreicht hat, nicht wieder zerstört werden. Ja, die Freude und der Dienst nehmen nur unbegrenzt zu. Auf die Gottgeweihten, die im Krishna-Bewusstsein tätig sind und somit in der Vaikuntha-Atmosphäre leben, hat die Zeit keinen Einfluss. In der materiellen Welt zerstört der Einfluss der Zeit alles. Doch in der Vaikuntha-Atmosphäre gibt es keinen Einfluss der Zeit oder einen Einfluss der Halbgötter, da es auf den Vaikuntha-Planeten keine Halbgötter gibt. Hier werden unsere Tätigkeiten von verschiedenen Halbgöttern gelenkt. Selbst wenn wir unsere Hand und unser Bein bewegen, ist die Handlung von den Halbgöttern beherrscht. Doch in der Vaikuntha-Atmosphäre gibt es keinen Einfluss der Halbgötter oder der Zeit. Deshalb kann dort von Zerstörung keine Rede sein. Wenn das Zeitelement wirkt, gibt es zweifellos Zerstörung. Doch wenn es kein Zeitelement gibt, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, dann ist alles ewig. Deshalb gebraucht dieser Vers die Wörter Na Nang Shanti, die andeuten, dass der transzendentale Reichtum oder dass die transzendentalen Reichtümer niemals zerstört werden. Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Das ist immer spannend, ne? Jetzt ist es Krishna. Also hier wird gesagt, dass alles im Strom der Zeit ist. Alles. Aber die Dinge, die man im Krishna-Bewusstsein erreicht hat, dass die von diesem Strom der Zeit nicht beeinflusst werden. Also wenn man Krishna bewusst ist, dann kann man selbst den Körper aufgeben, aber den Körper an die Humuserde verlieren, sozusagen. Aber man bleibt selber erhalten. Also dieser Fortschritt. Der Grund für diese Freiheit von Zerstörung ist ebenfalls angegeben. Gut, jetzt hören wir den Grund. Die Gottgeweihten betrachten den höchsten Herrn als die ihnen liebste Persönlichkeit und haben zu ihm verschiedene Beziehungen. Sie betrachten die höchste Persönlichkeit Gottes als ihren liebsten Freund, liebsten Verwandten, liebsten Sohn, liebsten Lehrer, liebsten wohlmeinenden Freund oder ihre liebste Gottheit. Der Herr ist ewig und daher ist jede Beziehung, die wir zu ihm entwickeln, ebenfalls ewig. Es wird hier klar bestätigt, dass diese Beziehungen niemals zerstört werden können. Und daher werden auch die Reichtümer solcher Beziehungen niemals zerstört. Jedes Lebewesen hat die Neigung, jemand zu lieben. Und wir können sehen, dass jemand, denn niemand hat, den er lieben kann, im Allgemeinen seine Liebe auf ein Haustür, Haustier, wie eine Katze oder einen Hund richtet. Folglich sucht die in allen Lebewesen vorhandene Neigung zu lieben immer nach einem geeigneten Gegenstand. Aus diesem Vers verstehen wir, dass wir die höchste Persönlichkeit Gottes als Freund, als Sohn, als Lehrer oder als wohlmeinenden Freund lieben können. Und in solcher Liebe wird es keinen Betrug geben und sie wird kein Ende haben. Wir können die Beziehung zum höchsten Herrn in verschiedenen Aspekten ewig genießen. Ein besonderes Merkmal dieses Verses ist, dass man den höchsten Herrn auch als seinen höchsten Lehrer annehmen kann. So, also hier wird dann von den verschiedenen Beziehungen gesprochen, die man zu Krishna annehmen kann. Prabhupada hatte gesagt, dass jeder von uns die Neigung hatte, eine liebevolle Beziehung einzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch schon festgestellt habt. Hare Krishna Manjulali. Und dass diese liebevollen Beziehungen zu Krishna eben von ewiger Art sind. Und hier wird jetzt eine besondere Hervorhebung gemacht. Und es heißt hier, dass Devotees Krishna als den höchsten, als ein Lehrer annehmen können, also annehmen können. Ein besonderes Merkmal in diesem Vers ist, dass man den höchsten Herrn auch als seinen höchsten Lehrer annehmen kann. Toll. Die Bhagavad Gita wurde unmittelbar vom höchsten Herrn gesprochen und Arjuna nahm als Guru oder spirituellen Meister an. In ähnlicher Weise sollten wir nur Krishna als den höchsten spirituellen Meister anerkennen. Natürlich Krishna und seine vertrauten Gefährten oder Geweihten. Krishna ist niemals allein. Wenn wir von Krishna sprechen, bedeutet Krishna. Krishna in seinem Namen, in seiner Form, in seinen Eigenschaften, in seinem Reich und in seinen Gefährten. Krishna ist niemals allein, denn die geweihten Krishnas sind keine Unpersönlichkeitsanhänger. Ein König zum Beispiel ist immer von seinem Sekretär, seinem Befehlshaber, seinem Diener und so viel Gefolge umgeben. Sobald wir Krishna und seine Gefährten als unsere Lehrer anerkennen, können keine üblen Einwirkungen unser Wissen zerstören. In der materiellen Welt mag sich das Wissen, das wir erworben haben, durch den Einfluss der Zeit verändern. Doch die Schlussfolgerungen, die man aus der Bhagavad Gita direkt aus den Worten Krishnas des höchsten Herrn empfängt, können sich niemals wandeln. Es ist nutzlos, die Bhagavad Gita zu interpretieren. Sie ist ja ewig. Krishna, der höchste Herr, sollte als der beste Freund betrachtet werden. Er wird uns niemals betrügen. Er wird den Gottgeweihten immer seinen freundschaftlichen Rat und seinen freundschaftlichen Schutz geben. Wenn man Krishna als seinen Sohn annimmt, hat man einen Sohn, der niemals sterben wird. In dieser Welt mögen Eltern einen liebevollen Sohn oder eine liebevolle Tochter haben. Doch der Vater und die Mutter oder diejenigen, die große Zuneigung zu dem Kind haben, denken stets, hoffentlich stirbt unser Kind nicht. Doch Krishna wird niemals sterben. Deshalb werden diejenigen, die Krishna oder den höchsten Herrn als ihren Sohn annehmen, ihren Sohn niemals verlieren. Es gibt viele Beispiele von Gottgeweihten, die sogar die Bildgestalt Gottes als ihren Sohn annahmen. In Bengalen gibt es viele Beispiele hierfür, und nach dem Tod des Gottgeweihten führt die Bildgestalt sogar die Shraddha-Zeremonie für den Vater durch. Eine Beziehung zu Gott wird niemals zerstört. Menschen sind es gewohnt, verschiedene Formen von Halbgöttern zu verehren. Doch in der Bhagavad Gita wird eine solche Geisteshaltung verurteilt. Deshalb sollte man so intelligent sein, nur die höchste Persönlichkeit Gottes in ihren verschiedenen Formen wie Lakshmi Narayan, Sitaram oder Radha Krishna zu verehren. Dann wird man niemals betrogen werden. Durch die Verehrung der Halbgötter macht man auf höhere Planeten gelangen. Doch während der Auflösung der materiellen Welt wird der Halbgott und das Reich des Halbgottes zerstört werden. Jemand aber, der die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt, wird zu den Vaikuntha-Planeten erhoben, wo es keinen Einfluss der Zeit und keine Zerstörung oder Vernichtung gibt. Die Schlussfolgerung lautet, dass die Zeit auf Gottgeweihte, die die höchste Persönlichkeit Gottes als ihr Ein und Alles angenommen haben, keinerlei Einfluss hat. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Sami Niti Namine Namaste Sarasate Devi Kauravani Pracharine Yatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Tavo Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Der Text noch einmal. Der Herr fuhr fort. Meine liebe Mutter, Gottgeweihte, die solche transzendentalen Reichtümer empfangen haben, werden sie niemals verlieren. Weder Waffen noch der Wandel der Zeit können solche Reichtümer zerstören. Weil die Gottgeweihten mich als ihren Freund, ihren Verwandten, ihren Sohn, ihren Lehrer, ihren wohlmeinenden Freund und ihre höchste Gottheit angenommen haben, können sie niemals um ihre Reichtümer gebracht werden. diesem Text wird beschrieben, dass die Beziehung, die ein Devotee zu Krishna entwickelt, ein Reichtum ist, der niemals verloren werden kann. Translation or no? Hare Krishna. Do you speak German? Ein bisschen. Ja, ja. Es kommt durch Hören sehr leicht. Diese Beziehung zu Krishna ist eigentlich das Einzige in dieser Welt, was nicht vergehen wird und sich nicht verändern wird. Und ich möchte darüber auf zweierlei Weise sprechen. Ich möchte euch zunächst einmal ein Beispiel geben, auf das Prabhupada in der Erläuterung anspricht, und dann eine eigene Beobachtung. Srila Prabhupada spricht hier in der Erläuterung von einem Devotee in Bengalen, dessen Deity als der Sohn des Devotees auftrat. Dieser Devotee heißt Govinda Ghosh. Govinda Ghosh hatte persönliche Dienste für Chaitanya Mahaprabhu ausgeübt, bis ihm Mahaprabhu empfahl, in den Grihastha Ashram einzutreten. Und Govinda Ghosh hatte eine sehr nice Vaishnavi geheiratet und nach einiger Zeit einen Sohn gehabt. So, bevor Govinda Ghosh in den Haushälter Ashram einging, hatte er einstmals ein Bad genommen in der Ganga, und als er badete und so die Oblation, also das Wasser nahm, um es ins das Wasser von Mutter Ganga nahm, um es so opfernd Mutter Ganga zurückzugeben, war plötzlich auf seiner Hand ein wunderschöner Deity von Gopinath erschien, ungefähr so groß. Könnt ihr euch das vorstellen, wie glücklich Govinda Ghosh war? So, tauchte mit der Hand so unter Wasser, und als er so hochkam, da hielt er niemand anderes als diesen wunderschönen Gopinath-Deity in seiner Hand. Er war zwar sehr traurig, dass er nicht mehr Mahaprabhu persönliche Dienste erweisen konnte, aber er verstand dieses Wunder so, dass Mahaprabhu ihm jetzt Krishna gegeben hatte, sodass er weiter auch im Grihastha Ashram seine Dienste zu Krishna darbringen könnte. Ich glaube, das ist uns offensichtlich, dass Govinda Ghosh so schlussfolgern musste einfach. Und er verehrte jetzt persönlich seinen Deity. Mein Sohn wuchs langsam auf, und dann eines Tages musste Govinda Ghosh in einem anderen Dorf etwas verrichten und bat deswegen seinen Sohn, die Opferung zu machen. Das ist so ähnlich wie Raghunandans Erlebnis, was jetzt kommt. Govinda, also der Sohn, wusste nicht, wie es ging. Und Govinda Ghosh sagte, das ist einfach. Mami wird kochen, und die Speise wirst du dann nehmen und auf den Altar bringen und Krishna anbieten. Gopinath wird schon essen, auch wenn du nicht die Mantren kennst. Gopinath versteht ja, dass du ein Kind bist. So, als der Sohn herauskam aus dem Altar, war das Opferplate leer gegessen. Die Frau, also seine Mutter, die es gekocht hatte, fragte, wo ist das Mahaprasadam? Und der Sohn sagte, zuerst wollte Gopinath nicht essen, aber dann habe ich ihn überredet zu essen, und er hat alles verspeist. Die Frau glaubte ihm nicht und wartete spät in die Nacht auf ihren Mann Govinda Ghosh, der irgendwann gegen 10 Uhr, glaube ich, eintraf, und sie sagte ihm, ich ich weiß nicht, unser Sohn ist so ein tugendhafter Sohn, aber heute hat er irgendwas Schlimmes gemacht und vielleicht lügt er uns auch an und erzählt ihm das Ganze. So Winder Ghosh beschloss, am nächsten Morgen nochmal eine Prüfung zu machen. Er sprach mit seinem Sohn, als er aufstand, und sagte: Was? Wieso hast du kein Prasadam mitgebracht? Ich opfere ja auch. Und Gopinath lässt immer Prasadam übrig. So der Sohn druckste herum. Denn Gopinath hat es tatsächlich gegessen. Aber er hatte den Sohn gesagt: Du darfst zu keiner Sternseele davon sprechen, dass ich das Prasadam selber vom Teller gegessen habe. Du hast mich jetzt mehrmal gebeten, mich hinzusetzen und mich immer wieder genötigt, und jetzt habe ich das gegessen, aber redest zu keiner Sterbensseele, sonst muss ich dich schneller von diesem Planeten nehmen. So, der Sohn konnte also nicht sagen, was los war. Fragte Govinda Ghosh: Du bist so ein guter Sohn, warum redest du jetzt nicht zu deinem Vater, was vorgefallen ist? Ich muss doch annehmen, dass du das selber gegessen hast. Der Sohn, der kleine Sohn, schaute seinen Vater mit großen Augen an und sagte: Ich kann es nicht sagen, Vater, aber Gopinath hat gegessen. Govinda Ghosh konnte es nicht glauben, aber er konnte auch nicht glauben, dass sein Sohn ihn angeschwindelt hatte. Und so bat er, machte er einen kleinen Trick. Er sagte: Gut, ich muss heute wieder in ein anderes Dorf, mach nochmal die Opferung. Und als sein Sohn von seiner Mutter das Plate erhielt, ging er rein und setzte sich hin und weinte zu Gopinath und sagte: Gopinath, ich bin dein Diener, bin nur geboren worden in dieser Familie als dein Diener, bitte nimm wieder die Speise an. Stör dich nicht, dass ich die Mantra nicht kenne. Und wieder sagte Gopinath: Ja, wie soll ich gehen? Ich bin Marmor. Der Sohn sagte: Gestern bist du auch gekommen. Und so in diesem Augenblick ging Gopinath wieder vom Altar runter. Plötzlich aber verharrte er. Denn er schaute nach vorne und er sah hinter einer Säule, so wie die Säule, vor der Nadia Biharini liegt, sitzt, sah er Govinda Ghosh, der wartete und dem Ganzen aufgelauert hatte. Er war schon so weit runter, dass er den Ladu von dem Plate genommen hatte und halb angebissen hatte. Dann ging er schnell wieder zurück auf den Altar. Denn Govinda Ghosh hatte nicht die gleiche unschuldige Shraddha wie sein kleiner Sohn. Govinda Ghosh kam dann hervor und sagte seinem Sohn: Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Du bist mein Vorgesetzter. Das wollte er ihn fragen. Aber sein Sohn sagte: Nein, Vater. Naja, es war also eine sehr liebevolle Beziehung zwischen Vater, Sohn und auch der Mutter. Eines Tages jedoch starb der Sohn unvermittelt. Und vor lauter Leid, weil es ein sehr, sehr großer Devotee war, starb auch die Frau, also seine Mutter, ich glaube 3 Monate oder so später. Govinda Ghosh war völlig gepeinigt. Er ging zu dem Deity und sagte: Mein lieber Herr, du hast mir so einen liebenswürdigen Sohn geschickt und so eine nice Frau, aber jetzt hast du sie genommen. Wie soll ich das verstehen? Erst bin ich im Dienst von Mahaprabhu tätig, dann sagt er mir, ich soll heiraten, dann kriege ich ein Deity als Ersatz für Mahaprabhu, und jetzt nimmst du mir alles wieder weg. Alles, mein Sohn und meine Frau. Er sagte: Gopinath, Govinda Ghosh, ich liebe meine Devotees und habe sie zurück zu mir ins ewige Lila geholt. Und mit mir, was ist mit mir, sagt Govinda Ghosh. Ach, sagte Gopinath, nun sei nicht so betrübt. Ich bin dein Sohn. Du hast keinen Sohn verloren, du hast mich. Ich bin dein Sohn.
Mein Sohn, das kannst du so sagen, wie du mit mir umspringst.
Und wenn du mein Sohn bist, wirst du dann auch, wenn ich gestorben bin, meine Shraddha-Zeremonie machen. Meine Begräbniszeremonie. Das macht ja der Sohn. Ich habe jetzt nur noch dich, denn meinen anderen Sohn hast du mir genommen, aber ich glaube nicht, dass du als mein Sohn eintreten wirst. Du sahst nur immer diese ganzen Sachen so schön. Du bist schon für bekannt in Vrindavan. Du sagst was und hältst es nicht ein. Fertig. So in diesem Augenblick sagte Gopinath, ich bin dein Sohn und ich mache die Shraddha-Zeremonie. Fertig! Keine Diskussion mehr. Govinda Ghosh war in Ekstase. Der Krishna sprach direkt mit ihm und mit liebevollen Tränen der Ekstase sagte, das werden wir ja sehen. Govinda Ghosh starb dann eines Tages, nachdem seine natürliche Zeit gekommen war. Die Pujaris hatten an dem Morgen, wo er starb, dem Deity ein sehr buntes Outfit gegeben. Dann hörte der Pujari, dass Govinda Ghosh gestorben war. Und das wird immer als etwas Unglücksverheißendes angesehen. Und dann wurden die Altartüren geschlossen von dem Pujari. Und er kundigte sich und weinte mit allen und so weiter. Und nachdem einige Zeit verstrichen war, ging er wieder auf den Altar und guckte nicht groß zu Gopinath hin, denn er hatte so tränenverschleierte Augen, konnte so und so nichts mehr sehen. Govinda Ghosh, sein spiritueller Meister, war gestorben und machte den Altar auf. Und dann kamen während des Tages viele Leute und die sahen, dass der Deity nicht gar kein buntes Outfit trug, sondern ein ganz weißes Outfit. Nur weiß. Weißen Dhoti, weißen Chadar, weiß. Also alles war weiß am Altar. Sie fragten den Pujari, hast du das gemacht? Der Pujari guckte zum ersten Mal auf den Altar. Nein, ich habe doch ein buntes Outfit angezogen. Wie heißt unser buntes Outfit? Ich glaube San Francisco Outfit. Ne? Gibt es das? Nicht, dass du... Ja, vielleicht nicht San Francisco Outfit. Yamashtami, Radhastami Outfit. So, ne? Stellt euch mal vor, kleidet die Deities ein. Oder jetzt, wir haben gerade gesehen, wir waren dann gerade einen Darshan gehabt, dass der Deity so, ich weiß nicht, wie es heißt, pastellfarbene Töne mehr, nicht so Frühlingsfarben. Stellt euch mal vor, jetzt macht Mahachandra wieder die Tür auf und wir sehen, alles ist in weiß gekleidet. Und wir fragen, warst du? Nö, ich weiß auch nicht. Nun, um zu verstehen, was das bedeuten könnte, müsst ihr die Farbe Weiß verstehen. In Indien bedeutet die Farbe Weiß Trauer. Also es kann es bedeuten, das heißt ja nicht, dass alle Grihas das traurig sind, das nicht. Aber das wird zu Traueranlässen, zieht sich jeder Weiß an, nur Weiß. Nicht schwarz, wie bei uns im Westen, sondern Weiß. Der Deity hatte sich selber umgezogen. Das war ja ein Grund zum Trauern. Und da wussten die Pujaris. Der Pujari wusste, der Deity macht sein Versprechen wahr, dass er als Sohn von Govinda Ghosh trauert. Er fühlt sich wie der Sohn, der Familienangehörige, der jetzt trauert. So wurde der Deity dann zur Verbrennungszeremonie gebracht. Und dort tat der Deity tatsächlich vor allen Augen die Opferung ins Feuer geben. Wie es der älteste Sohn macht, wenn der Vater den physischen Körper verlassen hat, also bei den Todesfällen. Der Deity, mit anderen Worten, erfüllte sein Versprechen, dass er der Sohn von Govinda Ghosh war. Und das ist das Beispiel, was Srila Prabhupada hier angeführt hat. Ich habe es euch jetzt ein bisschen ausgepackt, dieses Beispiel, dass Krishna zu seiner Beziehung zu seinen Devotees steht. Der steht dazu. Einige von euch werden vielleicht über den Jahreswechsel in Golokadam verbringen. Da werden wir ein Seminar hören über den ersten Teil des Brihad Bhagavatamritas, was ich jetzt gerade in den Schweizer Alpen geben durfte. Und da sieht man auch, Krishna steht unglaublich zu den Beziehungen zu seinen Devotees. Er ist ein verlässlicher Freund, wie er hier auch ein verlässlicher Sohn ist. Alle Beziehungen in dieser Welt werden doch allerspätestens beendet durch den physischen Tod. Es gibt natürlich ganz intensive Beziehungen, die auch noch ins nächste Leben hineingehen, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist nicht so häufig, kommt das nicht vor. Aber die Beziehung zu Krishna ist eine ewige Beziehung. Sie geht ins nächste, ins übernächste, ins und so weiter Leben hinein. Und Krishna hat hier in diesem Lila gezeigt, dass er tatsächlich dazu steht. Er hat was ganz Außergewöhnliches gemacht. Sich selber angezogen. Das ist, ich schaue gerade Goloka und Manjulali an. Wenn sich Madame Mohan selber anzieht, das ist schon wirklich veraut. Und sich selber wählt etwas, was auf den Tag genau passt. Das Outfit. Ne, also für den Anlass passt. Muss man schon sagen. Krishna, Krishna. So dies, dass Krishna zu den Beziehungen zu seinen Devotees steht, habe ich auch auf andere Weise kennengelernt. Ich habe in meiner letzten Predigertour viele ältere Devotees besucht, um einfach, also mit älteren Devotees meine ich jetzt so die, auch ein Prabhupada-Schüler, stimmt, nicht nur, und dann die danach kommende Generation von Devotees, die sich, sagen wir mal, so ein bisschen direkt aus dem hingebungsvollen Dienst innerhalb eines Tempels zurückgezogen haben und eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Es gab darunter auch die Devotees, die sich so ein bisschen mehr mit der Decke des materiellen Lebens zugezogen haben und mal eine ganze Pause gemacht haben vom Bhakti Yoga. Aber all diese Devotees, das war sehr auffallend zu sehen, hatten in ihrem Herzen noch immer den ganz starken Wunsch oder ganz starken Eindruck von Krishna Bhakti. Die suchten immer noch nach Krishna. Vishwadev hat mir erzählt, dass Akura gestern eine Kunstausstellung machte. In Saarbrücken war es oder auf so einem Schloss in der Nähe wohl. So ein schönes, nobles Schloss, wo viele noble Leute mit Doktor und so weiter aus noblen Häusern da war. Und Akura Prabhu hatte etwas erklärt, er sagte, Künstler und Wissenschaftler suchen im Grunde genommen nach Wahrheit, sagte er. Nach einer besseren Welt, nach einer besseren Welt. Der Wissenschaftler tut es über die Ratio, über den wissenschaftlich forschenden Verstand, und der Künstler tut es mehr über die Empfindungen des Menschen. Und dann führt er auch das Beispiel einer Blume an, die sich ja entfaltet, als ein Beispiel dafür, wie in jedem von uns die Sehnsucht nach Entfaltung da ist. Diese Sehnsucht, wenn die einmal erweckt worden ist in der menschlichen Lebensform, kann niemals wieder zum Schweigen gebracht werden. Also das möchte ich sehr gerne beisteuern zu diesen Gedanken. Die Devotees Krishnas sind Menschen, die irgendwann einmal in ihrem Leben einen Ruf gehört haben. Den Ruf Krishnas an sie. Und sie haben auf diesen Ruf geantwortet, auf irgendeine Weise. Nebenbei gesagt, so predigen auch immer die christlichen Priester, die evangelischen Priester, hier zu Weihnachten. War ich jetzt in der Kirche und habe da mitgehört. Da war das auch so. Aber stimmt, jeder religiöse Mensch, also nicht nur die Devotees in der Hare Krishna Bewegung, sondern die Devotees auch in der Christenbewegung und so weiter, haben auf irgendeine Weise diesen Ruf gehört und geantwortet. Und so wie das einmal geschehen ist, ist im Herzen etwas frei geworden, was bei vielen bedingten Seelen, sagen wir mal, noch nicht so frei ist, nämlich eine Sehnsucht nach Krishna. Und ganz gleich, was passiert im Leben eines Devotees? Das wurde mir sehr klar in dieser Preaching-Reise, wo ich Prabhupada-Schüler und ältere andere Devotees, die in der kommenden Generation waren, besucht hatte. Man merkte, nach einer gewissen Zeit des Gespräches kam unglaublich diese Sehnsucht hervor. Und was ich so merkte, ist auch, wie sie, als sie sich bequem mit mir fühlten, angenehm in der Diskussion fühlten, wie sie dann anfingen, sozusagen, oh Maharaj, wir sind jetzt im Augenblick nicht so auf Kurs, aber mach dir keine Gedanken, wir sind schon dran an der Fährte der Sehnsucht. Und dann sagten sie, und neulich bei der Arbeit, da habe ich jemandem Kekse von Krishna gegeben. Und dann sagte jemand, der jetzt im Architekturstudium ist, und mein Professor, habe ich dann eine Arbeit vorgelegt am Computer über Lehmhütten und Stahlbauten, indische Lehmhütten, und habe dann in die Lehmhütte im Computer in der virtuellen Wirklichkeit Krishna auf einen Altar eingesetzt und so weiter. Und der Professor war total interessiert und hat mich eingeladen, seine anderen Seminare zu besuchen und selber an einem Seminar mit ihm mitzuwirken. Und ich weiß jetzt, Krishna hat mich nicht vergessen. Und Krishna ist in meinem Leben gegenwärtig, selbst auf dem Computerprogramm im Architekturstudium. Fand ich toll. Fand ich sehr toll. Krishna steht zu diesen Beziehungen, auch zu Devotees. Und Devotees, die diese Sehnsucht haben, sollten nicht schüchtern sein, zu ihrer Beziehung zu Krishna zu stehen. Aber zu sagen, etwas ist geschehen in meinem Leben. Ich habe den Ruf der Sehnsucht gehört. Ich habe den Ruf Krishnas gehört und ich habe geantwortet, und dann ist plötzlich etwas losgegangen in mir, eine Sehnsucht, ein starker Wunsch, im Krishna-Bewusstsein verankert zu werden. So, das wollte ich heute erzählen zu diesem Text. Ich würde jetzt mich freuen, wenn ihr einige Fragen habt. Ich gebe nochmal eine kleine Zusammenfassung, also ich möchte den Text nochmal vorlesen für euch. Der Herr fuhr fort: Meine liebe Mutter, Gottgeweihte, die solche transzentalen Reichtümer empfangen haben. Nicht? Und da Prabhupada interpretiert das mit dieser Beziehung, die man zu Krishna hat, werden sie niemals verlieren. Weder Waffen noch der Wandel der Zeit können solche Reichtümer zerstören. Weil die Gottgeweihten mich als ihren Freund, ihren Verwandten, ihren Sohn, ihren Lehrer, ihren wohlmeinenden Freund und ihre höchste Gottheit angenommen haben, können sie niemals um ihre Besitztümer gebracht werden. Toll. Das ist unser spiritueller Besitz, unser größter Schatz. Diese Beziehung, die wir schon zu Krishna entwickeln konnten. Was immer das ist, ist unterschiedlich, entsprechend unserer eigenen Situation im spirituellen Leben. Aber das ist unser wirklicher Reichtum. Krishna steht zu dieser Beziehung. Und tief im Inneren werden wir sehen, dass auch uns diese Beziehung sehr wichtig ist. Ich meine, ihr lebt alle im Tempel, in einer Tempelgemeinschaft. Aber mir fiel das eben auf, als ich diese Devotees sah, die nicht mehr aktiv so in dem Dienst stehen. Man merkte, das ist auch für die noch das Kostbarste, wenn sie sich so recht besinnen wollen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Sind es eigentlich Pastellfarben, wenn ich mal fragen darf? Kann man das so sagen? Oder Majulali, wie wir zu sagen? Schwierig zu sagen. Frühlingsfarben, alle. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Rahmen gepasst. Weich ruhig ab. Ja. Michael? Aha, ja. Kenne ich jetzt nicht.
Der hat nach dem Filmaltar und der hat mich gefragt und hat mir Fotos geschickt, ob ich das für ihn verkaufe. Und jetzt habe ich dann darüber nachgedacht. Und
was denn, die Fotos? Habe ich oft, habe ich jetzt erlebt bei uns, in, wo dieser bittere Wind der Enttäuschung durch die Devotees gejagt ist, habe ich oft solche Fragen gekriegt, Bücher zurück und solche Sachen. Und ich habe den Devotees immer gesagt, eure Logik ist nicht ganz richtig. Ich glaube, ihr lehnt nicht Krishna ab, ihr lehnt einfach Menschen ab, die sich nicht so, die eure Erwartungen nicht erfüllt haben. Also warum denn Krishna weggeben? Nicht? Ich glaube, es ist sehr gut, die Devotees darauf hinzuweisen. Die machen sehr oft, unsere Devotees sind sehr klar, viele von den Menschen, die zum spirituellen Leben kommen, sind emotional unausgewogen. Nicht? Und die sind dann so ein bisschen hektisch und fittelig. Und ich würde ihn einfach ehrlich darauf ansprechen, auf deinen Eindruck. Einfach sagen, du, ich möchte nicht die Dedis von dir wegnehmen. Aber wenn du, nachdem du das ehrlich ausgedrückt hast, wie du da empfindest, nicht, und siehst, dass er tatsächlich den Wunsch hat und ja, dass er die sonst wegstellen würde, dann würde ich das tun. Ist genau wie bei der Buchverteilung. Du gibst Bücher weg. Und plötzlich kommen diese Leute mit den Büchern und wollen sie dir zurückgeben. Kennt ihr das Buchverteiler, wie man sich dann fühlt? Man denkt, jetzt hat er endlich transzendentale Literatur in den Händen gehabt. Und jetzt will er mir die wieder zurückgeben. Und dann will man das überhaupt nicht zurückgeben. Ich habe immer gesagt, ich gebe dir dein Geld zurück, aber behalte die Bücher. Nicht? Weil so ein Segen, dass er das hat. So geht einem das auch. Nicht? Ich weiß nicht, ob du schon mal das erlebt hast auf der Straße. Die kommen zurück und sagen, nein, es gibt mich nicht. Die sieht man schon so entschlossen anstößen. Wir nehmen keine Bücher zurück. Das ist nicht möglich in der Ethik, die wir haben. Aber wenn du dann merkst, dass er total gestört wird dadurch und dass du also nichts tun kannst, damit er das behält, dann bloß zurücknehmen die Bücher. Denn sonst hat er für immer ein Trauma mit den Devotees. Ne? Hat er für immer ein Trauma. Also da... Wenn es also nicht geht, dass man ihn überzeugen kann, die Bücher zu behalten, oder in diesem Fall die Deities, dann nimm sie um Gottes Willen zurück, also damit der dann nicht irgendwie noch noch schwieriger wird in seinem in der Einstellung. Ja. Und ich würde es einfach erst mal einfach ihn ermutigen und so weiter. Das ist eine Sache, die ich mit Bhakti Charu Maharaj besprochen habe, einen sehr interessanten Punkt. Bhakti Charu Maharaj war der